Wenn Sie diese beiden Lieder hintereinander singen, dann singen Sie zugleich Gesetz und Evangelium. Gesetz und Evangelium, das sind die zwei Grundbegriffe reformatorischer, evangelischer Theologie. Da unterscheiden wir uns von den Katholiken an entscheidender Stelle, weil wir ein völlig anderes Verständnis haben. Wenn man fragt, ist das laut genug? Weil mich das eher fühlt, umso leiser gestellt als sonst. Das ist aber mein Gefühl. Ich kann das also nicht täuschen. Gesetz und Evangelium. Und der heutige Predigtext, das ist das Verrückte, beides. Und das ist überhaupt das Seltsame, dass diese ganze Schrift laut den Reformatoren sich verstehen lässt als Gesetz und Evangelium. Gesetz ist Forderung Gottes an dich und dein Leben. Gott sagt, so solltest du sein. Und Evangelium ist, Gott sagt dir, weil du so nicht bist, wie du sein solltest, komme ich dir zu Hilfe in meinem Sohn Jesus Christus, mit meinem Heil. Das wäre die kurze Zusammenfassung der Predigt. Wir könnten also den Schluss machen und gleich Abendmahl feiern, aber ich muss ja noch den Text lesen. Und ein bisschen was möchte ich dazu auch noch sagen. Der Text, das ist der Propheten Micha. Micha aus Moreshet, ein Mann, der redete im Auftrag Gottes zu einer Zeit, wo eigentlich gerade Reformen liefen. Endlich war die Gemeinde dabei, sich zu erneuern. Endlich war man dabei, die Dinge mal wieder zu ordnen, zu sortieren, richtig zu machen, den Gruscht zur Seite zu schieben, das Wesentliche zu halten. Also eine gute Zeit. Solche Zeiten, wenn Sie die haben, Zeiten, wo Sie mal wieder sortieren, wo Sie mal wieder den Gruscht zur Seite schieben, sind doch gute Zeiten. Da erwartet man doch eigentlich ein Lob von Gott, einen Schulterklopfer, sagt, ja Junge, das ist gut, dass du das endlich mal machst. Kann auch Mädchen machen. Und dann kommt dieser Prophet Micha in diese Zeit hinein und sagt den Leuten, es wird Zeit, dass wir den Zion umpflügen. Wenn ihr so weitermacht, müssen wir den umpflügen, den heiligen Berg Gottes, den Tempel abreißen und den ganzen Mist. Aber wir sind doch schon dabei. Micha sagt, es reicht nicht, äußerlich zu reformieren. Es reicht nicht, die Lieder zu ändern im Gottesdienst, das ändert überhaupt nichts. Es reicht nicht, die Kleiderordnung zu ändern und die Sitzordnung. Es reicht nicht, die Musik von links nach rechts oder von rechts nach links zu verschieben. Es reicht nicht. Es braucht mehr. Es braucht da innen drinnen Veränderungen. Wenn du die nicht machst, dann ist es nichts. Dann nützt es alles nichts. Dann ist es so, wie wenn du ein marodes Haus hast und den neuen Anstrich gibst. Aber eigentlich müsstest du die Wände komplett neu machen und die Balken austauschen. Früher oder später bricht das Ding zusammen. Die Leute fanden den Micha nicht so gut. Das war sein erster Teil. Und der zweite Teil des Propheten Micha ist dann, dass er sagt, aber Gott will euch helfen. Er will euch ein gutes Wort geben. Und dann kommt der dritte Teil des Propheten und da landen wir mit unserem Predigtext, der uns gegeben ist. Da stellt er in verschiedenen Worten die Dinge nochmal so unter die Lupe Gottes. Den Text, den wir heute lesen, ich erweitere ihn etwas um ein paar Verse. Es ist eigentlich nur 6 bis 8 in Kapitel 6. Aber ich denke, wir müssen das von Vers 1 an lesen, sonst haben wir so eine halbe Sache und das möchte ich nicht. Es ging um einen Neuanfang, der tiefer gehen soll. Hört. So fängt der Text übrigens an. Hört. Hört doch, was der Herr sagt. Mach dich auf. Führ deine Sache vor den Bergen und lass die Hügel deine Stimme hören. Hört, ihr Berge, wie der Herr rechten will. Und merkt auf, ihr Grundfesten der Erde, denn der Herr will mit seinem Volk rechten und mit Israel ins Gericht gehen. Ich stoppe hier mal kurz. Haben Sie das? Gott will mit seinem Volk ins Gericht gehen. Wie wäre das, wenn Gott mit seiner Gemeinde Wilhelmsdorf mal ins Gericht gehen will und sagt, Höchster, hör mal her, Hügel da drüben, hör mal her. Ist ja nur ein Hügel im Vergleich zum Höchsten, Entschuldigung. Riedteiche und Tümpel und Seen von mir aus. Hört mal her. Hört mal her. Ganze Natur um dieses Dorf rum. Ich will da jetzt mal genau gucken, wie es aussieht. bei euch. Oh. Wir lesen weiter. Gott sagt, was habe ich dir getan, mein Volk? Und womit habe ich dich beschwert? Das sage mir. Was habe ich dir getan, Gott, wenn mein Volk, sagt Gott, dass du so mit mir umgehst? Weshalb trittst du mich jeden Tag mit den Füßen? Weshalb vergisst du mich dauernd? Weshalb kümmerst du dich nicht um das, was ich sage? Weshalb trägst du die Schulden der anderen dauernd hinterher? Und schlagst sie immer und immer wieder an? Weshalb kannst du das nicht loslassen? Weshalb liebst du nicht? Weshalb nimmst du dir keine Zeit? Weshalb bist du so geizig? Gierig? Ich lasse es. Ich lese weiter. Was habe ich dir getan, mein Volk, und womit habe ich dich beschwert? Das sage mir. Habe ich dich doch aus Ägyptenland geführt und aus der Knechtschaft erlöst und von dir hergesandt, Mose, Aaron und Miriam? Mein Volk, denkt doch daran, was Balak, der König von Moab, vorhatte und was ihm Bilian, der Sohn Beors, antwortete, wie du hinüberzogst von Schittim bis nach Gilgal, damit ihr erkennt, wie der Herr euch alles Gute getan hat. Was habe ich doch alles getan, sagt Gott. Wie viel habe ich getan für dich, Israel? Wir sind ja zum Glück immer noch bei Israel, nicht in Wilhelmsdorf. Er sagt, ich habe euch aus Ägypten geführt. Ich habe den Bilian, der eigentlich das Volk verfluchen sollte, dazu gebracht, dass er euch segnen muss. Ich bin immer mit euch unterwegs gewesen, von Anfang bis Ende. Jede dieser Geschichten wäre eigentlich. Ich habe euch so viel Gutes getan. Und ihr? Und wenn ich jetzt vom Neuen Testament her weiterlese und weiterdenke, dann müsste ich sagen, und dann habe ich noch meinen Sohn gesandt. Dann habe ich euch wirklich den Jesus gesandt, damit ihr sehen könnt, wie ich euer Gott bin. Damit ihr endlich versteht, wie meine Liebe ist. Und den habe ich gesandt, euch. Und ich habe ihn sogar, das ist jetzt die letzte Dimension, am Ende für euch auferstehen lassen und sterben lassen. Aber das ist eine Dimension, da kommen wir nachher nochmal genauer drauf. Wie seid ihr damit umgegangen mit mir und meinen Worten? Antworte mir. Jetzt kommt die Antwort. Die Antwort Michas, die Antwort Israels. Ich weiß es nicht genau, das lässt der Text offen. Da fragt jetzt nicht mehr Gott redet, sondern ein Mensch spricht. Womit soll ich mich dem Herrn nahen, mich beugen vor dem hohen Gott? Soll ich mich ihm mit Brandopfern nahen und mit einjährigen Kälbern? Wird wohl der Herr gefallen haben an 4000 Widdern, an unzähligen Strömen von Öl? Soll ich meinen Erstgeborenen für meine Übertretungen geben, meines Leibes Frucht für meine Sünde? Was ist genug? Was ist genug, wenn ich das ausgleichen sollte? Wenn Sie das ausgleichen sollten, was Sie alles nicht getan haben. Und wenn Sie das alles ausgleichen müssen, was Sie getan haben. Diesen blöden letzten Satz, den er zu seiner Frau sagte, kurz bevor er starb. Heil, heil, Gosch. Das war sein letztes Wort. Nie mehr auszugleichen. Der Schlaganfall danach nahm ihm die Sprache. Wie willst du solche Dinge ausgleichen? Weißt du, was du mit deinem letzten Wort getan hast? Und dann fragt dieser Mann das überlegend, nachdenkend. Naja, was könnte ich denn machen? Brandopfer. Brandopfer heißt, es die teuersten Opfer, ja? Das ist das Opfer, wo das Tier komplett verbrannt wird. Da gibt es nichts zu essen. Und beim normalen Opfer wird nur das Blut und die Innereien und sowas verbrannt und das Fleisch wurde miteinander gegessen, als Gemeinschaftsmahl. Dank und Lob. Bei einem guten Stück Fleisch, grillfest. Allerdings liturgisch schon gefüllt. Bei dem Brandopfer war alles weg. Und normalerweise durfte man ein ganz kleines Kalb nehmen. Ach ja. Aber er sagt, ich nehme mal ein einjähriges, also das schon, wo ich schon ziemlich viel reingesteckt habe. Ja, nach einem Jahr ist es ja schon echt eine ganze Menge. Nicht genug. Und dann fragt er weiter, 1000 Widder? Das ist eine ganze Menge, ja. Die möchte ich nicht im Garten haben. 1000 Widder ist nicht genug. Und Ströme von Öl, also Öl gab aber bestimmt davon dazu. Ganz Bach, ja? So eine ganze Rotach voll Öl. Nicht genug. Einfach nicht genug. Wenn ich, und dann kommt auch noch eine Idee, ich könnte natürlich meinen Sohn geben, meinen Erstgeborenen. Völker drumherum haben das getan, ihre Kinder geopfert. Gott hat das nicht gewollt. Auch den Abraham hat er innegehalten. Er hat ihn immer gewehrt. Wäre das genug, um das wegzunehmen? Alles zu wenig. Der letzte Abschnitt des Predigtextes. Ich bin immer noch am Vorlesen. Entschuldigung. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Nämlich. Die Alten können es vielleicht noch auswendig. Nämlich. Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Kürz zum Katechismus. Die paar Konfirmanden, die da sind, das dürfte noch lernen. Oder haben wir schon? Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Nämlich Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Segne uns den Predigtext, Herr. Und geh damit uns ein Stück Weg. Alles, was ich tun kann, ist zu wenig. Wenn ich in Mengen will oder mich loskaufen will. Wenn ich nach dem Muster schaffen will, do und des. Kennen Sie das lateinische Muster? Do und des. Für die Lateiner. Ich gebe, damit du gibst. Also, einer ist sauer auf mich, ich mache ein schönes Geschenk drin und dann kriegen wir das schon wieder hin. Ja? Oder meine Frau, ich habe mich irgendwas angefangen, ich putze jetzt schön. Als Kind hat man das mal gemacht, das Do-Des-Modell. Ja? Man hat dann alles ganz schön gemacht, dann hat sein Zimmer aufgeräumt und so geguckt, dass man möglichst viele gute Sachen macht, damit Papa dann erlaubt, dass man das macht oder darf. Dieses Modell ist bei Gott das Falsche. Ich gebe nicht, damit ich irgendwas erreiche, sondern ich kann nie genug geben, um mit Gott ins Reine zu kommen. Aber es ist mir etwas gesagt, was Gott von mir fordert. Drei Sachen will er von mir eigentlich nur haben. Er will nicht in erster Linie mein Geld, er will nicht in erster Linie meine Zeit, er will nicht in erster Linie sonst was von mir. Er will in erster Linie, dass ich sein Wort halte, Liebe übe und demütig bin. Schön. Wissen Sie, wie es mir ging mit diesem Text diese Woche? Ich habe gedacht, blöder Text. Entschuldigung. Darf man eigentlich denken. Ich gedacht, aber ist trotzdem. Da steht ja gar nichts Ermutigendes drin. Weil ich habe das nicht als Ermutigung gehört. Mir ging es so, wie den Leuten da in Israel. Also ich dachte, okay, Gottes Wort halten. Ja, ich versuche es ja schon. Aber mir fällt ziemlich viel ein, wo es nicht so hinhaut. Liebe üben. Ich versuche es ja schon. Aber mir fällt ziemlich viel ein, wo es nicht hinhaut. Und demütig sein, das wäre ich schon gern. Und zwar am liebsten der demütigste von allen. Merken Sie das Modell? Ja. Alles nix. Und so wurde mir dieser ganze Text diese Woche zum Gesetz. Zum Gesetz, das mir wirft, zeigt, Junge, du bist nicht so, wie Gott es fordert. Und du kriegst das mit keinem Brandopfer, keinem Widder und schon gar nicht mit deinem Erstgeborenen hin. Du kriegst das nicht hin. Du bist zu weit weg von diesem Gott. Egal wie du es machst, es ist immer zu wenig. Hört ihr Berge, hör lieber Höchster, die Wilhelmsdorfer Brüdergemeinde hat zu wenig. Dabei haben wir doch so viel. Zu wenig. Hört, Höchster. Doppeldeutig, gell? Höchster. Hier sitzt kein einziger in diesem Gottesdienst, der genug hat vor dir. Kein einziger. Sollten Sie meinen, Sie seien der eine, muss ich Ihnen sagen, Sie sind am Demütigsein soeben gescheitert. Da ist keiner. Und damit war ich mit diesem Text eigentlich fertig und habe tatsächlich überlegt, vielleicht doch was anderes zu nehmen. Bis mir plötzlich wieder mein guter alter Luther aufging. Mit Gesetz und Evangelium. Wir dürfen diesen Text nicht nur lesen von der Forderung Gottes her, sondern wir dürfen ihn auch lesen von dem, wie Gott seine Forderung selber erfüllt hat. Wir dürfen ihn von Jesus Christus her nochmal lesen, Und ich beschränke mich auf den letzten Satz, weil wir noch Abendmahl feiern wollen. Okay? Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Was siehst du an der Person Jesu? Da siehst du, wie Gott eigentlich sein will. Und wie er möchte, dass du, und wie Gott eigentlich ist und wie er möchte, dass du bist. In Jesus seiner Geschichte kann man das sehen. Seinen Feind lieben, bei ihm siehst du es. Sich nicht sorgen, bei ihm siehst du es. Aber ich komme auf mein zu wenig. Und deswegen muss ich sein Wort noch ernster nehmen, als ich es genommen habe. Dann muss ich auch das Kreuz angucken. Was sehe ich am Kreuz? Da sehe ich einen Gott, der sich für mich hingibt. Und einen Gott, der mir etwas geben will. Ein Gott, der mir sagt, Mensch, du bist so, dass du und ich nicht ins Gute kommen können, außer ich schaffe irgendwie den ganzen Kram weg, der zwischen dir und mir liegt. Ich gebe meinen Sohn in den Tod ans Kreuz, damit zwischen dir und mir nichts mehr sein muss, damit das weggetragen werden kann, begraben sein kann, weg kann. Das ist der Sinn der Kreuzesgeschichte. Ich schaffe das weg. Und dann darfst du das nochmal neu hören. Gottes Wort halten. Wisst ihr, was da im Urtext steht? Recht tun. Das Gesetz Gottes tun und dem Erfüllung geben. Da steht im Urtext da. Wie spannend. Und wissen Sie, wie ich das jetzt nur noch machen kann? Da ich das nicht hinkriege, Sie können es ja gerne weiter probieren, aber ich kriege es nicht hin, Liebe zu üben, das Recht zu halten und alles. So bleibt mir nur ein Weg, den Paulus uns zeigt. Nämlich den zu sagen, ja Herr, dein Recht soll zu Recht sein und Recht werden, indem ich eines sage, ich bin ein Sünder. Ich bin ein Mensch, der nicht genug Liebe hat, der nicht demütig ist. Ich bin ein Mensch, der nicht sich an dein Wort und Recht hält und der nicht immer nach Gerechtigkeit sucht, sondern das öfter seine eigenen Vorteile im Blick hat. Ich bin so nicht. Sprich dein Urteil über mich, Gott. Dann kommt Gottes Recht zu seinem Recht. Und wissen Sie, welches Urteil Gott dann spricht? Er sagt, stimmt. Aber dafür habe ich meinen Sohn gegeben, damit dieses Recht dich nicht hinrichtet, sondern dich aufrichten kann, indem dir vergeben wird. Also Gott Recht tun heißt zunächst einfach und einfach nur immer das eine. Hingehen und sagen, wer wir sind. Ehrlich sein vor Gott und mit allem Theater aufhören. Auch mit dem Frommen. Wir sind nie gut genug. Sondern sagen, so bin ich Gott. Ich bin ein schuldiger Mensch. Das gefällt mir nicht, aber es ist so. Wenn ich mich an Jesus messe und an deinem Wort, dann ist das so. Gottes Wort halten heißt, ich nehme das ernst, was er sagt, ich bin ein Sünder. Und der zweite Teil, da wo wir lesen, mit Luther Liebe üben, da steht im Urtext ganz was anderes. Da steht im Urtext, und Liebe zur Gnade haben. Liebe zur Gnade haben. Wissen Sie, was das meint? Liebe dahin haben, so wie Gott eigentlich ist. Dass er nämlich mir sagt, ich nehme dich trotzdem an. Ich will trotzdem mit dir zusammen sein, obwohl du ein Sünder bist. Ich will trotzdem mit euch Wilhelmsdorfer hoffnungslosem Haufen, Entschuldigung, zusammen sein, weil ich ein Gott bin, der euch liebt. Nicht, weil ihr es verdient habt, oh nein. Nicht, weil ihr so gut seid in eurer Arbeit, oh nein. Sondern, weil ich euch liebe. Weil ich ein Gott bin, der euch liebt und gnädig bin. Das ist mein tiefstes Wesen, euch gnädig zu sein. Liebe zur Gnade haben, man könnte es auch übersetzen mit Liebe zu Jesus haben. So wurde es im Pietismus immer gemacht. Liebe zu Jesus haben. Weil wir da die Gnade finden von einem Mann, der uns anguckt und sagt, ja, ich nehme dich an. Und das Letzte, demütig sein vor deinem Gott. Demütig, das Wort ist im Hebräischen nicht so ganz klar von der Übersetzung her, wie wir es gern hätten. Es ist eher vielleicht ein Verstehen von Wissen um das, was ich bin. Demütig sein heißt, hör auf, lieber Bruder, liebe Schwester, dich so wichtig zu nehmen. Mit dem, was du sagst, was du denkst. Gott nimmt dich schon wichtig als Persönlichkeit und als Mensch. Du bist ihm seinen Sohn wert. Aber hör auf, dich so wichtig zu nehmen, als wenn alles sich um dich dreht. Und dass wenn mal was schief geht, und wenn man dich mal verletzt, Oder wenn man dich mal übersieht, und das können wir Pfarrer übrigens gut, Leute mal übersehen. Ja? Aber das können sie auch manchmal. Absichtlich meistens nicht. Dann nimm dich nicht gleich so, dass es dich verletzt, sondern werde einer, der weiß, Gott sieht mich, das heißt Demut. Und weil Gott mich sieht, darf ich wissen, ich bin aufgehoben, in allem. Und ich brauche mich nicht so wichtig nehmen. Man könnte es auch übersetzen mit achtsam sein vor seinem Gott, hörend sein vor seinem Gott, dieses Demütig sein. So einer sein, der weiß, ich lebe davon, dass Gott mir vergibt. Ach, dann will ich auch so leben, dass ich dem anderen vergeben kann. Nikolaus von Zinzendorf, Sie kennen ihn alle oder auch nicht. Sie war Gründer der Brüdergemeinden oder zumindest einer ihrer großen Ideenbringer. Also er hat diese Gemeinde nicht gegründet, aber die Ideen haben wir alle daher. Auch Hoffmann hat die Ideen daher gehabt. Von dem wird diese Berufungsgeschichte erzählt, wie er als junger Mann, ich denke, die kennen viele hier, durch die Welt zog und dann vor einem in einer Gemäldegalerie, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es Düsseldorf oder Dortmund war, egal, vor einem Bild stehen blieb. Vor einem Bild stehen, er war damals ein junger Kerl, vielleicht 20, und schaut dieses Bild an und sein Vater hat ihm gesagt, mach eine Weltreise, damit du die Welt kennenlernst. Und er blieb vor einem Jesusbild stehen, seltsame Welt kennenlernen. Und auf diesem Bild war der Gekreuzigte drauf, noch viel größer als bei uns hier. Und unter dem Bild stand dieser eine Satz, das habe ich für dich getan. Was willst du für mich tun? Und das Erste, was Zinzendorf hörte, war, das habe ich für dich getan. Ich bin ein Gott, der dir das Recht schenkt, bei Gott zu Hause zu sein, obwohl du es nicht verdient hast. Du darfst kommen als ein Kind, obwohl du ein Sünder bist. Du darfst kommen als ein Geliebter, obwohl es gar nicht so doll aussieht bei dir. Das habe ich für dich getan. Was willst du für mich tun? Das Erste, was Zinzendorf merkte, war, ich will für ihn und mit ihm leben. Ich will ihn ernst nehmen. Ich will mir jeden Tag vergeben lassen. Anders kann ich nicht Christ sein. Ich will mich dann aber auch drauf machen und dran machen, seinem Wort nachzugehen und zu versuchen, nach der Umkehr immer wieder aufs Neue, nach dem Recht zu suchen, Gottes Wort halten, Recht zu üben, nach Recht in dieser Welt zu suchen. Das ist unser Auftrag. Aber nicht, um mit Gott ins Reine zu kommen. Leute, das kriegen wir nicht hin. Aber um das Recht in diese Welt zu bringen, weil es Gottes Sache ist, nach Recht und Gerechtigkeit zu fragen. Ich will, weil es Gottes Sache ist, mit mir gnädig umzugehen, auch gnädig mit den Menschen umgehen. Wenn wir doch als Brüdergemeinde noch viel mehr ein Ort sein könnten, wo Menschen spüren, die haben vielleicht ein bisschen einen Jesus-Tick. Die sind vielleicht manchmal ein bisschen durcheinander nach den Meinungen der anderen Leute, wenn es um Frömmigkeitsstile geht. Aber eins muss man von ihnen sagen, sie haben eine Art, dass man da was von der Gnade spürt, von der Liebe. Das wäre mein Wunsch für unsere Gemeinde, dass das noch mehr, noch viel mehr zu spüren sein darf. Und dann das Dritte, dass wir dann miteinander immer wieder achtsam sind auf Gottes Wort und achten und hören, auf dass es am Ende gut werde. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben. Darf ich es nochmal übersetzen? Und Liebe zur Gnade haben und demütig sein vor deinem Gott. Ich will schließen in Gebärde. Ja. Wir sind schuldig vor Gott. Wir sind schuldig gegen Menschen. Wir sind schuldig gegen Freunde sogar. Was machen wir? Wir laufen zu Jesus und sagen, Jesus, Entschuldigung, vergib mir. Und Jesus sagt, ja, Jesus vergibt dir, mir, uns. Denn Jesus lebt. Und danach, dann ist alles gut. Dann ist Friede. Vielleicht muss ich auch noch laufen zu meinem Freund und sagen, Entschuldigung. Und mein Freund sagt, ja, ich vergebe dir. Und dann ist alles gut. Heute ist Abend. Ja. Und im Abendmahl sagt Jesus zu uns, alles ist gut. Und wir sagen im Abendmahl, Jesus, Entschuldigung. Und dann essen wir, trinken wir, freuen uns, dass Jesus uns lieb hat.